Die Indizes, die die Qualität von Demokratien messen, übrigens nicht nur in Demokratien, sondern auch in anderen politischen Regimen, bilden doch relativ akkurat ab, was wir in diesem Land von Demokratie tatsächlich sehen können. Sie konzentrieren sich allerdings stark auf Institutionen, Verfahren wie etwa Wahlen, wie rechtsstaatliche Garantien. Aber wir können sagen, sie erlauben uns doch einen ganz guten Einblick in eine Vielzahl von Ländern und wir können damit messen, wie sich die Demokratie in diesen Ländern über die Zeit in 2, 5 oder 10 Jahren entwickelt. Also besser als der Ruf, allerdings muss man doch dann später in einzelnen Fällen in die Tiefe gehen. Wenn wir sagen, eine Demokratie ist mehr als allgemeine, gleiche, freie Wahlen, und das sollten wir sagen, dann gehört dazu Rechtsstaat, da gehört dazu Transparenz, dazu gehört Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben beobachtet bei jungen Demokratien insbesondere, dass Wahlen einigermaßen intakt sind. Die sind nicht super fair, sind sie vielleicht in Europa auch nicht oder in den USA, wenn Geld eine so dramatische Rolle spielt oder in Italien bei Berlusconi die Kontrolle der Medien, dann sind auch hier die Wahlen nicht so ganz fair. Aber wir müssen sagen, faire Wahlen sind nur dann wirklich demokratisch, wenn sie eingebettet sind und wir erleben die größten Defizite eben in diesen Einbettungen von Wahlen, wie dem Rechtsstaat, wie der Gewaltenkontrolle. Das sind gewissermaßen die Einfallsstraßen von solchen defekten Viren, die sich in der ganzen Demokratie dann ausbreiten. Ich weigere mich, so etwas wie deterministische Zyklen zu erkennen, aber es gab ein Muster im 20. Jahrhundert von einer großen Demokratisierungswelle, die dann wieder gebrochen wurde von autokratischen Rückschlägen. Und wir haben heute eine Diskussion, ob wir uns wieder am Beginn eines solchen autokratischen Rückschlags nach den großen dritten Demokratisierungswelle, insbesondere seit 1989, bewegen. Ja, das ohne Frage. Wir kennen sozusagen Stellvertreter, nicht nur Stellvertreterkriege, sondern Stellvertreterregime. Nehmen Sie Lateinamerika. Das haben die USA schnurstracks zu ihrem Hinterhof erklärt. Und dort sollten auf keinen Fall kommunistische Regime, das Lehrstück Kuba hat ihnen das suggeriert, entstehen. Und da haben sie nachgeholfen, durchaus mit von außen unterstützten Putschen. Und eins der schlimmsten Kapitel in dieser Art von Demokratiegeschichte ist zweifellos der Westen und der blutige Putsch des Diktators Pinochet 1973 in Chile. Ich sehe diesen Trend so nicht und hier sehen wir auch einen Unterschied zwischen Demokratieindizes. Also wenn man sagt 28 und dann 19 nur klare Demokratien, dürfte man wahrscheinlich beginnen, Trumps Amerika langsam raus zu definieren. Dann spielt Südkorea und Taiwan keine Rolle mehr in diesem Lager. Ich glaube, das ist zu puristisch. Also wir haben etwa andere Einschätzungen. Wir sprechen von 60 bis 65 rechtsstaatlichen Demokratien. Und wenn Sie zu Freedom House, einem nordamerikanisch inspirierten Demokratieindex, blicken, sprechen die von 119 elektoralen Demokratien. Also der Begriff vollständige Demokratie ist etwas, was der Economist benutzt, der aber sonst in der Forschung so nicht benutzt wird. Und ich glaube, dass wir auch gut daran tun, nicht so etwas wie ein Idealkonzept aufzubauen und alle demokratischen Regime, die diesem idealen Konzept nicht entsprechen, sind dann irgendetwas anders oder schon hybride Regime. Das ist sicherlich nicht eine besonders dienliche Einschätzung. Wir streiten uns darüber, was ist denn das? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir Italien etwa in der Berlusconi-Zeit uns ansehen, haben wir Experten häufig gesagt, mit Recht und mit guten Argumenten, hier rutscht eine so und so nicht so ganz stabile Demokratie weiter ab. Fragen Sie die Bürgerinnen und Bürger über denselben Zeitraum, wie zufrieden sind sie eigentlich mit ihrer Demokratie, steigt die Zufriedenheitsskala ganz stark an. Und in der Berlusconi-Zeit, also Experten und die Bürgerinnen und Bürger haben mehrheitlich auseinanderklaffende Meinungen. Das ist ein Befund, den wir theoretisch gar nicht so einfach einlösen und auflösen können. Heißt das, die Experten entscheiden oder doch das Demos? Die Herrschaftsunterworfenen sind. Ich meine, es müssen beide Dimensionen mit einbezogen werden. Die Experten dürfen das und können das nicht alleine. Aber wir dürfen natürlich nicht alleine auf die Bevölkerung vertrauen, sonst wäre möglicherweise Deutschland 1937 von der Bevölkerung auch als ein gutes, funktionierendes demokratisches System betrachtet worden. Ich glaube, dass wir, wenn wir alle politischen Regime auf der Welt heranziehen, keine klaren statistischen Zeichen für eine solche Trendaussage haben. Wir haben spektakuläre Fälle, insbesondere in unserer näheren Umgebung, wo wir sehen oder annehmen beides, dass demokratische Regime erodieren und wichtige Teile gewissermaßen wegschmelzen. Das ist sicherlich der Fall in Ungarn mit leichten Abschwächungen in Polen. Dennoch sind das keine Diktaturen, das sind Demokratien, die eine Dimension besonders abstreifen, und das ist die liberale Dimension, die Dimension der gleichen Rechte für Minderheiten. Man verfolgt gewissermaßen eine radikale Mehrheitsdemokratie, wo die Mehrheit alles entscheiden darf. Und gerade die Demokratisierungserfolge, die wir in den letzten 3 oder 4 Jahrzehnten hatten, war eben ein Schutz von Minderheiten, war Gleichheit unter den Geschlechtern, war Schutz von Immigranten oder auch Menschen mit anderen sexuellen als heterosexuelle Präferenzen. Riesenfortschritte. Und das hat unsere Demokratie zu einer liberalen und vielleicht sogar multikulturell kosmopolitischen Demokratie gemacht. Und jetzt kommen die Verfechter einer illiberalen Mehrheitsdemokratie mit ihrem Hohenpriester Viktor Orban, der solche Formen der Demokratie den Liberalen, den Dekadenten wie Demokratien, wie er es nennen mag, im 21. Jahrhundert angeblich überlegen sind. Und wir haben ein noch schlagenderes Beispiel, das wichtiger als Ungarn ist, das ist Singapur. Singapur hat in Asien ein solches Image. Der Rechtsstaat funktioniert einigermaßen. Es gibt keine wirklich demokratischen Wahlen mit alternativen Politikangeboten. Es gibt eine prosperierende Wirtschaft in der Globalisierung. Ich glaube, dass auch China etwa auf ein solches Modell hinschaut oder einige politischen Eliten. Also der Wettlauf der politischen Regime, wie das Fukuyama 1990 triumphierend am Ende erklärt hat. Dieser Wettlauf ist keineswegs am Ende, aber die Auseinandersetzung ist nicht so sehr zwischen Diktatur und Demokratie, sondern zwei unterschiedlichen Varianten der Demokratie, einer liberalen Demokratie, wie wir sie hier in Deutschland auch haben, Economist würde sagen, eine vollständige Demokratie und illiberale Varianten, die in anderen Regionen der Welt durchaus von großen Teilen der Bevölkerung akzeptiert werden. Das ist die Debatte, die wir heute vor allen Dingen unter Postdemokratie oder Postpolitik führen. Leute wie Colin Crouch sprechen davon, die guten Zeiten der Demokratie sind vorbei. Die formalen Institutionen und Prozeduren funktionieren noch. Wir wählen. Aber diese Autoritäten, die wir wählen, Regierungen, haben nicht mehr die Macht, wichtige Umstände unseres Lebens mitzubestimmen. Also wir bestimmen die nicht mehr mit, weil wir uns in einer Phase der Globalisierung befinden, in der Märkte so dereguliert sind, insbesondere Finanzmärkte, dass Einzelstaaten gegen diese Märkte gar nicht anregieren können. Also demokratisch gewählte Regierungen haben restriktive Rahmen, über die hinaus sie nicht regieren können. Ich halte das für ein Problem. Allerdings, wenn man sagt, wir leben in einer Postdemokratie, müsste man zeigen können, dass irgendwann die Demokratie besser war. Und das ist eine Chimäre. Die war nicht besser, auch nicht in den 60er und 70er Jahren. Insbesondere, wenn wir Geschlechterfragen, Minderheitenfragen und so weiter betrachten. Unter Kennedy, Lichtgestalt. Sechs Bundesstaaten durften Afroamerikaner, damals gerne auch Nigger genannt, durften nicht wählen. Schweiz in den 60er Jahren, 50,3% der Bevölkerung konnte nicht wählen und so weiter. In Deutschland, Frauen waren nicht voll geschäftsfähig in den 60er Jahren, Homosexuelle wurden mit dem Strafrecht verfolgt. Also hier Riesenerfolge, aber in der Steuerung der Ökonomie, in der Steuerung der Märkte haben die Demokratien fahrlässig Steuerungspotenziale weggegeben durch die Deregulierung der Märkte. 1990 der sogenannte und legendäre Washington-Konsensus hat das noch einmal verbrieft. Also hier sind wir, die demokratischen Nationalstaaten, in einer schlechteren Position als 1960. Geld spielt mittlerweile eine noch größere Rolle, als es schon immer in der Demokratie gespielt hat. Es gibt eine ganz scharfe Debatte hier in der Politikwissenschaft und in den internationalen Beziehungen. Es gibt eine Gruppe, und ich würde mich stark zu dieser Gruppe zählen, die sagt, das nationalstaatliche Gehäuse hat sich historisch als ein relativ funktionales Gehäuse für das System Demokratie erwiesen. Jetzt, wo die Welt internationalisiert und globalisiert wird, und es gibt gute Gründe, das zu tun, also nationalstaatlich demokratische Kompetenzen abwandern in die EU, in internationale Regime wie die Welthandelsorganisation, wandern sie in Sphären ab, die nicht so gut demokratisiert werden können wie der Nationalstaat. Also wir müssen, wie man das im Englischen sagt, Trade-offs machen. Wir müssen was zugeben, möglicherweise abgeben an demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten, die der und Kontrollmöglichkeiten, die der Nationalstaat bereithält. Aber wir könnten unter Umständen eine größere Problemlösungskompetenz einwerben, etwa in der Klimafrage, in Umweltfragen. Und das wird eine der großen Schwierigkeiten in den nächsten Jahrzehnten sein, wie wir mit dieser doch dilematischen Situation umgehen, dass wir gute Kompromisse finden zwischen Problemlösung, aber auch noch hinreichender Demokratisierung.